Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Ehre sei dem Lamm, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Jesus ist alles in persona. Mein Thema heute ist, kennst du wirklich Gott? Kennt Gott dich wirklich? Das ist dieser Grundgedanke, was mich bewegt. So, wir reden von Jesus, aber kennen wir ihn auch? Haben wir eine Beziehung? Haben wir einen Kontakt? Ich kann auch sagen, ich kenne Frau Merkel. Jeder kennt von uns die Frau Merkel. Aber bist du schon der Frau Merkel begegnet? Kennt die Frau Merkel dich? Das ist die große Frage, verstehst du? Weißt du, und so, genau das ist die gleiche Frage, ist, kennt Jesus dich? Du kennst Jesus. Du hast so viel schon von ihm gehört. Aber wir singen so viel von Jesus. Er ist alles das Lamm, er ist der Herr, er ist der König. Aber kennen wir ihn? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema Liebe sein, Liebe der Schlüssel zum Segen. Wozu ich keine Liebe habe, habe ich auch keine Lust. Liebe und Lust gehört irgendwie zusammen. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, also die Liebe zum Herrn. Das, was du liebst, das wirst du. Also das prägt dich, das formt dich. Liebe ist der Schlüssel zum Segen, zum Überwinden, zum Vorwärtsgehen, ja, zum Wachstum. Ohne Liebe gedeiht man nicht, ohne Liebe kommt man nicht vorwärts. Wir brauchen Liebe. Und alles, was du brauchst, haben die Beatles mal gesungen, ist Liebe. Und was ist die Liebe wirklich? Gibt es wirklich die Liebe, die wir brauchen? Wo finde ich diese Liebe? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Und dann am Sonntag, komm unter dem Segen Gottes. Wir sprechen das ganze Wochenende über den Segen. Der Segen will dich übernehmen. Du sollst ja vom Segen getragen werden. Der Segen soll dich begleiten auf Schritt und Tritt. Darüber sprechen wir. Kennst du Jesus? Kennt Jesus dich? Dieser beiden Fragen will ich nachgehen. Denn als mich da dieser Mann in Kiel fragte, kennen Sie Jesus? Ich habe den Zettel in die Hand gedrückt, wo es Jesus bekannt gemacht werden sollte. Man macht anderen Jesus bekannt, aber kennt man selber ihn? Und dann sagte er, kennen Sie Jesus? Und für mich ging es dann nachher zu Hause dann weiter. Kennt Jesus mich? Wir wissen ja die Geschichte von den Söhnen von Skephas, den sieben hohen Priestersöhnen. Ja, Paulus wissen wir, von Jesus kennen wir, aber wer seid ihr? Sind wir in der unsichtbaren Welt bekannt? Kennst du ihn wirklich, in echt, in der Praxis? Kennen wir ihn? Es kommt einmal ein Tag, wo wir vor ihm stehen werden und wo wir Rede und Antwort stehen müssen und er wird der Richter sein. Und ja, ich habe von dir so viel gehört und Jesus sagt, an jenem Tag werden viele kommen und die werden sagen, Herr, wir haben in deinem Namen geweissagt, wir haben in deinem Namen Teufel ausgetrieben und wir haben Zeichen und Wunder gewirkt und du kennst uns nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir Jesus jetzt heute hier und permanent kennen, nicht nur wie die Frau Merkel, so aus dem Fernsehen, aus dem Radio oder irgendein Superstar, verstehst, wir himmeln sie an, aber wir kennen diese Leute gar nicht persönlich. Wir sind begeistert. Wir sind vielleicht nicht einmal begegnet diesen Menschen. So, jetzt kommt ein Tag, wo wir dann vor Gott stehen. Kennen wir wirklich Gott? Kennt Gott uns? Deshalb ist es wichtig, ihn jetzt persönlich kennenzulernen. Es ist also eine Möglichkeit, den Herrn persönlich kennenzulernen. Viele kennen Jesus nur flüchtig, nur so oberflächlich, wenn überhaupt. Und ich bin überzeugt, die meisten Christen kennen Jesus gar nicht. Die haben sich bekehrt, die haben eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber Jesus kennen. Der ist noch weit weg. Und sie machen sich auch keine Mühe, ihn zu suchen und ihn kennenzulernen, ihn persönlich aufzusuchen. Da steht er bei ihnen an der Tür draußen und klopft an, so wie es in der Bibel heißt. In Offenbarung, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und viele kennen Jesus nur aus der zweiten Hand, weil der Pastor das gesagt hat, weil die Oma das erzählt hat oder weil wir in der Kinderkirche das gelernt haben. Es ist immer aus zweiter Hand. Kenne ich ihn persönlich? Das ist eine ganz wichtige Frage. Am Anfang war Jesus und am Ende wird Jesus. Und am Ende wird es nichts anderes geben als Jesus. Und deshalb, wir müssen den Kerl, lassen wir mal so sagen, diese Person, diese Persönlichkeit ganz gut aus dem FF kennen. Ich bin schon so lange bei euch, sagt Jesus den Jüngern einmal, und ihr kennt mich nicht. Und Thomas, du fragst, wo gehst du hin, was machst du? Verstehst du, ich bin schon so lange bei euch. Wir sind schon vielleicht 20, 30 Jahre Christen. Kennen wir ihn wirklich? Wenn alles wieder vorbei ist, wenn alles wieder hergestellt ist, wenn einfach die Zeit zu Ende ist, wenn wir vor Gott stehen, wir werden gefragt, kennst du Jesus? Hast du ihn gekannt? Bist du ihm gehorsam gewesen? Bist du ihm nachgefolgt? In 1. Korinther 15, Vers 28 lese ich,
Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei in allem. Verstehst du, das Ende kommt, Jesus wird alles sein und Jesus wird alles seinem Vater unterstellen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt diesen Jesus kennen. Und zwar heute, jetzt und hier. Und zwar sehr gut. Und zwar persönlich. Denn eines Tages werden sich alle Knie vor ihm beugen und alle Zungen werden bekennen und alle werden ihm dienen müssen. Und deshalb, Jesus sollte mein Freund sein, mein Partner. Wir sind in dieser Welt, um Jesus kennenzulernen. Das ist also, was ich festgestellt habe für mich persönlich. Ich bin nur hier, um Jesus kennenzulernen. Deshalb bin ich hier unterwegs. Und ich lese, studiere und versuche herauszufinden durch Meditieren und Nachdenken, wer ist Jesus? Das lässt mich nicht mehr los. Und ich denke, ich kenne ihn. Aber das ist meines Erachtens viel zu wenig, was ich von ihm weiß und kenne und verstehe. Denn einmal wird es nur ihn geben und außer ihm wird es niemand geben. Und alle werden vor ihm stehen. Ich muss ihn kennen. Ja, Herr, ich habe in deinem Namen geweissagt. Ich habe in deinem Namen gepredigt. Ich habe in deinem Namen andere Menschen zu dir geführt. Ich habe in deinem Namen gedient. Und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Es wird ein großer Schreck durch die Menschheit geben und die werden vor Jesus stehen und Jesus wird sagen, den Kirchenleuten, den Priestern, den Pfarrern, den Missionaren, den Evangelisten, den Christen, ich kenne euch nicht. Wir kennen ja die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Die stehen vor der Tür und wir sind ja Jungfrauen. Wir sind dir entgegengegangen und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? In Daniel Kapitel 7, Vers 10. Alle werden einmal vor Jesus stehen. Da, jetzt kannst du dich noch drücken und sagen, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Aber an jenem Tag werden alle vor ihm stehen und alle Rede und Antwort geben müssen. Und auf tausend Fragen wird man keine Antwort geben können. In Daniel 7, Vers 10. Und von ihnen ging aus ein feuriger Strahl. Also tausendmal tausend dienten ihm und zehntausend standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Gott kennt dich. Er kennt dich von Ferne, aber kennst du ihn? Er weiß, was für ein Gebilde und für ein Gemächte du bist, was für ein Geschöpf, und manchmal vielleicht ein elendes Geschöpf bist. Er kennt dich, aber kennst du ihn? Wir sollten uns auf diesen Tag X vorbereiten und dass wir sagen können, ich kenne meinen Heiland so gut. Es gibt ein altes Lied, was wir auch im Pfingstjubel haben. In diesem Lied heißt es, es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein. Und wenn er mich ruft, so weiß ich gewiss, ich werde dort kein Fremdling sein. Ist das wirklich wahr? Ich werde kein Ausländer dort sein, kein Flüchtling, kein Asylant. So wie jetzt die Flüchtlinge, die aus Afrika zu uns kommen oder sonst wo aus der Welt. Und im Chorus heißt es dann weiter, oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und gehe ich in den Himmel ein durch sein Blut, ich werde dort kein Fremdling sein. Überleg einmal, wirst du dort ein Ausländer sein? Dann im zweiten Chorus heißt, ich weiß, ob auch Menschen mich selten verstehen, ob Freunde mich lassen allein. Wenn meinen Erlöser ich droben wird sehen, werde ich kein Fremdling dort sein. Ist das wirklich wahr? Oder singen wir und es nur ein Lippenbekenntnis, Jesus, ich liebe dich. Und wir kennen gar nicht, den wir lieben. Wir sind von ihm begeistert. Ein Superstar. Im Chorus heißt es dann, oder hier in der dritten Strophe heißt es weiter, dort sind meine Lieben am goldenen Strand umflossen vom himmlischen Schein. Mit ihnen dort wandle auch ich Hand in Hand. Ich werde dort kein Fremdling sein. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt? Oder wirst du die Worte Jesu hören, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, ich komme aus Berlin. Ich war doch am Leopoldplatz in den Gottesdiensten. Verstehst? Und so weiter. Ich habe gebetet, ich habe gesungen, ich habe meine Hand gestreckt, ich kam nach vorne zum Altar und du kennst mich nicht. In der vierten Strophe heißt es dann weiter, O Fremdling, beim Heilende findest du Ruhe, er wäscht von Sünden dich rein, komm heute zu ihm und dann singest auch du, ich werde kein Fremdling dort sein. Weißt du, nur einmal sich bekehrt reicht nicht aus. Nur einmal eine Entscheidung für Jesus getroffen zu haben, reicht nicht aus. Weißt du, nur in Sizilien gelandet zu sein, so wie die Flüchtlinge oder in Griechenland irgendwo und aus dem Wasser rausgefischt zu sein, reicht nicht aus. Wir müssen eingebürgert werden. Wir müssen eine Heimat haben im himmlischen Land dort. Wir werden einmal diese Welt verlassen. Und die Frage ist, habe ich eine Heimat? Habe ich ein Vaterhaus? Weiß ich, Jesus ist mir vorausgegangen, mir eine Wohnung zu bereiten. Weiß er meine Bedürfnisse? Weiß er, was ich will, was ich brauche, wie ich leben soll? Wir werden dort erwartet oder wissen wir, dass wir dort erwartet werden, diesem neuen Wohnort der, in der Herrlichkeit. Wir können Christen sein für Jahre und Jahrzehnte und wir verpassen das Ziel. Es gibt ein Land, wo wir alle hingehen müssen. Das ist der Himmel. Das ist das Reich Gottes. Das ist die Ewigkeit. Und wo werden wir uns wiederfinden? Eine Frage, die jeder sich selbst stellen sollte. Kennst du Jesus und kennt Jesus dich? Kennst du diesen Herrn dieses Landes? Weißt du, mein Vater hat Brot die Fülle und ich werde nach Hause gehen und werde dort erwartet? Oder werde ich ein Fremdling dort sein, ein Unwillkommener, einer, der unerwünscht ist, ein Unbekannter? Ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich habe dich schon mal vielleicht irgendwo auf dem Bild mal gesehen. Aber ich kenne dich nicht. Verstehst du? Ich war mal auf einer Konferenz, ich war mal in einer Missionsstation, ich war mal dort, aber du kennst mich nicht. Weißt du, da kommst du dir vor wie ein Wesen aus einem fremden Stern und kommst nicht zurecht. Dieser Liederdichter drückt aus, ich werde dort kein Fremdling sein. Ich kenne meinen Heiland so gut. Ist das wirklich wahr? Oder nur ein Lippenbekenntnis und Geplärr? Wird der Herr dich und mich bei meinem Namen rufen und sagen, mein treuer Knecht, ich kenne dich, du hast mir gedient, du warst mit mir, du hast mit mir gelitten, gekämpft, du hast mein Kreuz getragen. Wir haben ja diese Tage auch über das Thema gehabt, viele sind Feinde des Kreuzes. Sobald es ernst wird, gehen sie stiften, hauen ab. Viele haben Angst vor der Ewigkeit. Warum? Weil sie doch keine Heimat haben. Die haben gelebt ohne Gott, ohne Glauben, ohne Hoffnung und jetzt wollen sie dann Gott begegnen. So, ich kenne die Frau Merkel. Lass uns mal hier die Frau, ich habe sie gesehen im Fernsehen, jeden Tag sehe ich sie einmal oder zweimal und so weiter. Ich lese in der Zeitung von ihr, ich kenne, aber kennst du sie wirklich? Weißt du, wie sie wirklich ist, wie sie wirklich lebt und leibt? Verstehst du, das wissen die meisten, die haben keine Ahnung, weil sie dieser Frau nie begegnet sind. Weißt du, und dann bist du in der Ewigkeit und du hast niemand, keinen Fürsprecher. Und dort wirst du nicht erwartet. Weißt du, die Pharisäer werden dich nicht erwarten, die du in der Gemeinde kennengelernt hast, die Heuchler, die warten nicht auf dich. Ich denke nur, die Pharisäer, da geht der Levit und der Priester, die geht in Gottesdienst und die lassen den Krüppel da oder den Verwundeten liegen. Die interessieren sich nicht über den kranken, gebrechlichen Menschen. Sie haben kein Herz für die Verlorenen. Sie lassen dich liegen. Also, die kennen nämlich Jesus auch nicht. Du siehst ja, die 10 Jungfrauen, die Hälfte davon waren Versager, haben das Ziel verfehlt. Die danken, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin, so wie dieser Sünder oder dieser Zöllner. Die werden dir noch den Himmel verschließen, die Pharisäer. Denn sie selber gehen nicht rein und die rein wollen, die lassen sie auch nicht rein. Und die Juden, die haben niemand reingelassen da. Sobald sie hörten, die Christen haben sich bekehrt, die Heiden haben sich bekehrt, haben sie gleich dem Paulus widerstanden und widersprochen und Schwierigkeiten gemacht und Probleme gemacht. Die haben kein Interesse, dass du in den Himmel kommst. Die Religiösen. Sie hetzten höchstens das Pöbelvolk auf und sagten, jagt sie aus der Stadt. Der Jude will allein im Himmel sein und allein dort sich aufhalten. Also der will nicht, dass du da reinkommst. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie dieser. Verstehst du? Auf die kannst du dich nicht verlassen. Du kannst dich auf die religiösen Menschen dich überhaupt nicht verlassen. Du musst selber genau wissen, selbst überzeugt sein, selbst sicher sein, werde ich dort erwartet. Du musst da nicht da irgendwie das jüdische Gesetz erfüllen oder ihre Reinheitsgebote oder was auch immer ist, ihre Feiertage. Nein, kennst du den Heiland? Nicht, ob du einen Juden kennst, Rabbi sowieso. Nein, kennst du Jesus? Oder, weißt du, da wird nicht gefragt, hast du den Pastor sowieso gekannt, bist du dem begegnet? Das interessiert der Ewigkeit überhaupt nicht. Kennst du Jesus, bist du ihm begegnet? Ja, aber ich bin dem Papst sogar begegnet. Verstehst du, aber das rettet dich nicht. Du musst Jesus kennen. Von ihm kommt das Heil, der Segen, die Erlösung. Von ihm kommt der Segen. Jesus verdammt und verflucht niemand. Weißt du, die Juden haben die Menschen gesteinigt. Welcher, warum auch immer, sobald sie nicht in ihren Konzept reinpassen, wurden sie gesteinigt. Aber Jesus lässt sich kreuzigen für die armen Menschen und lässt die Ehebrecherin laufen. Ich verdamme dich nicht, wenn die alle sind weggegangen und ich verdamme dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du siehst, Jesus liebt die Menschen. Und er sagt, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Deshalb ist, was Jesus beobachtet, auch worauf Jesus Ausschau hält. Kennst du Jesus? Jesus nimmt die Angst von den Menschen, Angst vor Gott. Weißt du, Gott ist nicht dieser Polizist, pass auf, mein Lieber. Wenn du nicht spurst, kommst du ins Fegefeuer, in die Hölle oder sonst woanders auch hin. Gott tut nichts Böses mehr, denn Gott ist versöhnt durch Jesus Christus. Die Schuld ist gebüßt, wir haben Frieden. Deshalb kennst du den, der Frieden stiftet zwischen dir und Gott, zwischen dir und den Menschen. Kennst du ihn wirklich? Jesus erzählt im Matthäus Evangelium davon dem Mann in der Bergpredigt, der sein Haus baut und der baut sein Haus auf dem Fels oder und dergleichen. Und dann sagt er, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Und du siehst, es gibt immer Kluge und Dumme. Und was für einer bist du? Was für einer bin ich? Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt, guter Meister, da sagt er, wer ist gut? Nur Gott allein ist gut. Guter Meister. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Und jetzt lebe ich in der Versöhnung. Lebe ich aus der Versöhnung heraus. Jesus ist hinabgestiegen in den untersten Örter der Hölle, hat das Feuer ausgelöscht, die Gefangenen, das Gefängnis genommen und gefangen genommen. Und jetzt ist er unser Erlöser. Kenne ich meinen Befreier, meinen Erlöser, der mich aus dem Wasser rausgezogen hat, der mich in ein Rettungsboot gebracht hat? Kenne ich ihn? Verstehe ich ihn? Vertraue ich ihn? Spreche ich seine Sprache? Nicht nur ich glaube an Gott. Das macht der Teufel. Der macht viel besser, wie wir alle zusammen. Der zittert noch dabei. Der Teufel kennt Jesus. Aber er tut nicht, was der Herr von ihm verlangt. Ja, er verlangt von ihm, mach Steine zu Brot, mach das und mach das. Er kennt den Herrn, aber er tut nicht. Halten wir uns konsequent an Jesus? Kennt er uns? Dass wir sagen, Herr, ich lass dich nicht oder ich bleib bei dir. Wir fragen, kennst du Jesus? Willst du Jesus annehmen? Willst du Jesus akzeptieren? Und keiner möchte in die Hölle kommen. Keiner möchte verloren gehen. Wir wollen alle in den Himmel kommen. Aber nur Jesus anzunehmen ist nicht genug, Brüder und Schwestern. Das reicht nicht. Die Frage ist, kennt Jesus mich? Kennt Jesus mich? Und Jesus sagt, an jenem Tag werden viele kommen. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan? Matthäus 25, lies mal nach. Ich kenne euch nicht. Was macht mich bei Jesus bekannt? Dieser Frage bin ich heute oder dieser Tage nachgegangen zu diesem Thema. Kennt Jesus mich? Bin ich im Himmel bekannt? Durch was werde ich bekannt im Himmel? Durch laute Singen? Durch gute Predigten? Durch intensive Gebete? Durch was werde ich im Himmel bekannt? Lass uns darüber nachdenken. Weißt du, Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht am Gesang und nicht am Gebet und nicht an der Predigt und nicht an irgendwelche Ausdrucksformen, an ihren Früchten. Man wird nicht an Worten erkannt. Weißt du, haben wir nicht in deinem Namen, die haben nicht einmal, die waren sehr, sehr, weißt du, Jesus sagt, in meinem Namen. Verstehst du, wie oft? Satan, fahr aus in Jesu Namen. Sei geheilt in Jesu Namen. Verstehst du, wie oft proklamieren wir den Namen Jesus und Jesus sagt, oder diese Leute, was er in diesem Gleichnis vorbringt, dann sagt, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Zeichen und Wunder getan und du kennst mich nicht? An den Früchten. Ein Baum wird an den Früchten erkannt. Und dann sagt er dort in der Bergpredigt, man erntet nicht von Disteln Feigen. Man kann das nicht. Und von Dornen Feigen. Und deshalb, Jünger Jesu tragen gute Früchte. Wie der Rebe am Weinstock. Die bleiben am Weinstock, die sind mit dem Weinstock verbunden. Und Jesu Missionsbefehl lautete, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium. Und dann heißt es, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist Jesu Nachfolge. Kennst du Jesus? Hältst du alles, was er befohlen hat? Und die Frage ist, weißt du überhaupt, was er dir befohlen hat? Verstehst du, weißt du das? Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hast du schon mal die Stimme Jesu gehört? Und nicht nur das, sondern tust du auch, was er sagt. Tust du auch. Es reicht nicht aus, eine Berührung mit Jesus gehabt zu haben, eine Begegnung, mal die Hand geschüttelt zu haben und hast dich 3 Tage die Hand nicht mehr gewaschen. Verstehst? Das reicht nicht aus. Nur einfach Hallo gesagt haben, lieber Heiland, mal ab und zu mal Weihnachten, Ostern und Pfingsten im Gottesdienst irgendwo. Es reicht nicht aus, einmal eine Begegnung, ein Gespräch gehabt, ein Seelsorgegespräch mit Jesus gehabt zu haben. Wie viele Menschen haben Seelsorgegespräche mit Jesus gehabt? Wie viele Menschen haben damals in den Tagen Jesu Wunder erlebt? Tausende haben sein Brot gegessen. Und wo waren sie alle, als er gekreuzigt wurde? Wo waren sie? Wie viele Wunder, wie viele Heilungen? Und er heilte sie alle. Wo sind die Leute, die er alle geheilt hat? Wir kommen nicht in den Himmel, weil Jesus uns geheilt hat. Wir werden nicht gerettet. Und Gott kennt uns nicht, weil er uns geheilt hat. Sei geheilt und verstehe, das reicht nicht aus. Einmal die Stimme Jesu gehört zu haben, ein Wunder erlebt zu haben oder selbst sogar Wunder getan haben. Und Jesus spricht hier zu Menschen, die selbst Wunder getan haben. Wie ein Judas, der sogar Teufel ausgetrieben und selbst ist ein Teufel geworden. Es reicht nicht aus. Jesus vergleicht den klugen Baumeister, der sein Haus baut auf dem Fels. Und er sagt, der hört meine Worte und er tut meine Worte. Sind wir Täter des Wortes? Jesus muss uns von innen her verändern, Brüder und Schwestern. Wir müssen so werden, wie Jesus geworden ist. Dann werden wir im Himmel erkannt. Ja, der sieht aus wie Jesus, der spricht wie Jesus, der denkt wie Jesus. Und danach wurden Christen Christen genannt. Zuerst waren sie Jünger, sind mit Jesus gelaufen und Jesus erlebt und Jesus kennengelernt und dann erst haben sie angefangen, so zu tun und zu handeln in Antiochien wie Jesus. Und da wurden sie Christen genannt. Gesalbte, Gesegnete. Wir wollen uns mit Jesus vergleichen und mit Jesus messen und das sollten wir. Wir sollen alles dran setzen, so sein wie Jesus. Du wirst natürlich nie so werden wie Jesus. Der hat alle 5 Gaben gehabt, 5 Ämter gehabt, der hat alles gehabt, alle Segnungen. Der Himmel, du wirst nicht so vollkommen sein, aber wenigstens teilweise. Teilweise. Bekehrung ist nur Lebenswende, der erste Schritt. Und weißt du, was jetzt kommt in der Bergpredigt? Was die Früchte sind, wonach wir gemessen werden? Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal. Weißt du, wir bilden uns ein, ja, Halleluja, Lob und Dank, der Herr ist gut. Das nützt nichts. Dafür kannst du dir im Himmel nichts kaufen. In aller Liebe. Ich möchte, dass du richtig vom Feuer gepackt wirst und sagst, Gott, hilf mir, ich muss Jesus kennenlernen. Jesus ist der einzige Weg. Weißt du, heutzutage in den christlichen Kreisen, man sucht Begeisterung. Man sucht nur Stimmung. Aber von Begeisterung wird niemand gerettet. Wir brauchen mehr. Wir werden nicht gerettet durch irgendwelche magische Worte. Wenn du dein Sündergebet hier vorne sprichst, ist es wichtig, ist der erste Schritt. Das ist der Anfang. Da wirst du eingeschult, mehr nicht. Da stehst aber jetzt, beginnt das Lernen. Da wirst du gefragt, nur wie heißt du, was willst du? So, Buße und Umkehr, das ist der erste Schritt. Und dabei darf es nicht bleiben. Taufe ist nur der erste Schritt. Geisterfüllung ist der erste Schritt. Und dann geht's weiter. Wachstet in der Gnade, in der Liebe Gottes. Weißt du, es reicht nicht aus, nur einmal das Wort Gottes gehört zu haben und ja gesagt zu haben. Wir müssen diese enge Pforte eingehen und dann auf den schmalen Weg gehen. Der schmale Weg. Und dieser schmale Weg, da muss ich anketten, dass nicht abfällst und abrutscht. Da kannst du nach links abfallen und nach rechts abfallen. Das ist ein schmaler Weg. Und da sind wenige, die darauf gehen. Weißt du, die Wahrheit annehmen, was ist die Wahrheit anzunehmen und mit in der Wahrheit zu leben? Weißt du, wir müssen zuerst mal erkennen, und dass wir Lumpen sind, bitte. Dass wir Verbrecher sind, Sünder sind, dass wir den Tod verdient haben. Gott sei mir Sünder gnädig, hat der Schächer, nicht der Schächer, der Zöllner gebetet. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann, das, was ich bin ich allein aus Gnaden. Niemand kann sich was rühmen und einbilden. Alles, was ich bin, ist Gnade und Erbarmen Gottes. Viele sitzen falschen Propheten auf. Weißt du, heutzutage wird nicht mehr die Wahrheit gepredigt. Da musst du weit fahren, bis du die Wahrheit findest und hörst. Die Wahrheit wird nicht gepredigt. Man spielt mit den Gefühlen der Leute in aller Liebe, ob das im Fernsehen ist oder in der Kirche, im Gottesdienst ist. Weißt du, man belügt die Menschen nach Strich und Faden. Wir sind alle Christen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir brav sind. Nein, sie sagen den Leuten nicht mehr die Wahrheit. Man muss den Leuten auch die Wahrheit sagen. Wir sind verloren, Brüder und Schwestern, wenn Gott uns nicht gnädig ist. Und dann weiß dieser Schock, dieses Erschrecken. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Herr, wer bist du? Und du siehst, was dann passiert, der wird 3 Tage blind zuerst mal. Und dann beginnt Gott an ihm zu arbeiten. Und dann wird er 14 Jahre irgendwo da untertauchen in der Wüste Arabiens. Und dann lernt er von Gott. Vielen Menschen werden Lügen erzählt. Sie sind Christen, du bist jetzt gerettet, du kommst in den Himmel, jetzt kannst du nur noch in die Versammlung kommen, bezahl deinen Zehnten und dann wird es alles recht werden. Oder, weißt du, was wird den Leuten erzählt? Guck mal, die ganzen Heilungsversammlungen, in aller Liebe, wir heilen, wir haben Heilungsversammlungen. Du bist geheilt, sei geheilt im Namen Jesu. Und der Mensch ist krank und noch kränker wie vorher. Das ist Lüge. Die Menschen sind nicht geheilt. Die Menschen müssen geheilt werden. In aller Wahrheit. Da muss ein Wunder passieren. Und die Heilung ist ein Prozess. Und da, in diesem Prozess muss ich drin sein. Nicht nur einmal betätschelt, ein paar Tropfen Öl oder was sonst noch. Die meisten sind nicht geheilt. Genauso die meisten sind nicht Christen. Lass uns ehrlich sein. Die nennen sich Christen, aber sind keine Christen. Du hast den Namen, dass du lebst, steht in der Offenbarung, aber du bist tot. Und dann ist die erste Liebe ausgewandert. Weißt du, du warst ganz nah beim Heiland. Du hast Jesus angenommen, aber du bist nicht in der Gnade geblieben, auf dem Weg geblieben. Die enge Pforte hast du durchgequetscht noch. Das noch geschafft. Aber dann der schmale Weg. Dann ist der schmale Weg. Ich habe mal in den Alpen eine Wanderung gemacht mit meiner Jugendgruppe. Weißt du, und da mussten wir uns anketten, anseilen. Weißt du, da ging es links und rechts 1000 Meter runter. Und dann nur, wenn einer ausrutscht, dann zieht er noch die anderen womöglich noch in die Tiefe. Und deshalb war wichtig, angekettet zu sein an diesem Bergführer. Und der Bergführer hat gesagt, ohne Anleinen führe ich euch nicht. Ihr müsst euch alle anleinen, auch wenn ihr trittsicher seid und schwindelfrei. Viele werden da gesegnet und sei befreit im Namen Jesu und da wird ein Kreuz gemacht und die Leute sind nicht frei. Lass uns ehrlich sein, weil es ein Prozess ist, die Befreiung, die Heilung, die Errettung. Es ist ein Prozess. Und viele verzweifeln an ihrem Glauben. Und dann kommen Pastoren und sagen, du hast zu wenig Glauben. Du glaubst nicht, wie richtig, glaub richtig, dann wird passieren. Und dieses richtige Glauben ist ein Prozess. Bis du auf dem richtigen Weg kommst, dazu brauchst du manchmal das ganze Leben. So wie jener Kohen, also reiner Jude, ein Levit, glaubt er, wäre ein Levit. Und er hat sein Blut untersuchen lassen in der Schweiz. Und er wollte wirklich beweisen, dass er ein echter, hundertprozentiger Jude ist. Und nach der Blutuntersuchung haben sie festgestellt, er hat Wikingerblut in sich. Von wegen jüdisches Blut. Das ist Wikingerblut. Und die meisten glauben, ich bin Christ. Und so weiter. Und dann kommt die Untersuchung, da kommt raus, dass sie Wikinger sind. Oder was weiß ich, irgendwelche alte Germanen. Ja. Die Frage ist, sind wir gerettet? Bist du gerettet? Hat Gott dich schon verändert, ein Stück weit? Was hat Gott in deinem Leben getan? Bist du wirklich rausgekommen? Du bist aus dem Wasser, aus dem Schlamassel, aus dem Dreck rausgeholt, aber jetzt heißt es abputzen. Und jetzt der Ausländer, lass uns mal die ganzen Flüchtlinge nehmen, die aus Libyen, aus Nordafrika kommen. Die werden aus dem Wasser rausgefischt, die werden zuerst mal untersucht. Die haben nicht einmal Papiere dabei, gar nichts. Die müssen eingebürgert werden. Die müssen zuerst mal gefragt werden, wo kommt ihr her, was seid ihr, was wollt ihr? Und dann werden sie untersucht, sind das wirklich Flüchtlinge oder sind das nur Simulanten? Wir sind aus dem Wasser rausgeholt, aber das ist nicht alles. Was ist das? Das ist das. Du brauchst festen Boden unter die Füße. Ein Fundament. Und deshalb sagt Jesus, wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Baumeister. Der hat was unter die Füße, unter die Beine. Weißt du, du musst zuerst mal in Sicherheit gebracht werden, das ist sehr wichtig. Zuerst mal ja, gereinigt, in die Quarantäne womöglich auch noch dazu. So, und dann eingebürgert werden. Und dann musst du lernen, plötzlich anders zu werden in diesem Land, wo du kein Fremdling sein willst. Du musst jetzt den Himmel hier schon unten kennenlernen. Drüben wirst du den Himmel nicht kennenlernen. Das ist zu spät. Da ist der Zug abgefahren. Wir müssen ihn hier kennenlernen. Und hier musst du versetzt werden an himmlische Orte. Hier musst du ein geistliches Leben führen. Hier musst du ein Innenleben haben. Hier unten. Und dann an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Du bist erst errettet und gerettet, wenn du nicht mehr so bist wie früher, bevor du gerettet wurdest. Es muss zwischen dir, zwischen einst und jetzt ein Unterschied sein. Und zwar ein großer Unterschied. Und zwar so ein massiver Unterschied. Weißt du, da muss ein Wunder an dir passiert sein. Aus dem Wolf muss ein Lamm werden. Und das passiert nicht, wenn man dir ein Fell, christliches Fell überzieht. Verstehst? Und deine Natur bleibt. Und so viele sind überstülpte Christen, überstülpt mit Religion, mit katholisch, evangelisch, pfingstlich, charismatisch und weiß sonst noch. Das reicht nicht aus, dieses Fell. Auch wenn es schön ist, du musst die Natur verändern. Und das Fell kann bleiben. Das Fell ist nur das Äußere. Du wirst erst gerettet, wenn du anders bist wie die anderen. Dich nicht mehr aufregst, nicht mehr ärgerst. Ruhig und gelassen bist. Da gibt es so vieles. Weißt du, der Asylant, der aus Nordafrika kommt und dann in Sizilien landet oder in Italien ankommt, dann muss er zuerst einmal so vieles andere lernen. Er muss die Sprache lernen. Sprichst du eine andere Sprache als dort in deinem Kaff, im Dschungel irgendwo, da reicht es Gebrülle. Aber jetzt musst du anders sprechen, dich anders artikulieren. Wenn du gerettet bist, denkst du anders, lebst du anders, handelst anders, reagierst anders. Dass du Jesus nur anerkennst, das rettet dich nicht. Der Teufel anerkennt Jesus genau so. Er weiß, wer Jesus ist. Jesus anerkennen reicht nicht aus. Verstehst du, dass du ihn als deinen Retter anerkennst? Okay, jeder weiß es, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz. Das ist nichts Großes. Aber jetzt diese Veränderung durch das Kreuz in unserem Leben. Glaube ohne Werke ist tot an sich selbst, heißt es in der Heiligen Schrift. Du bist erst gerettet, wenn du nicht mehr so lebst wie früher. Dass es ein Unterschied ist in deinem Leben. Die Bibel sagt, zieht aus den alten Menschen und zieht an den neuen Menschen. Was es auch immer ist. Du musst ganz neu eingekleidet werden. Diese stinkenden Lumpen da aus dem Saustall, wo der verlorene Sohn herkam, damit kann er nicht erst zum Vater kommen. Da verbessert er alles. Da musst du erstmal eingekleidet werden, muss einen Ring bekommen, neu gesalbt werden. Es ist ein Unterschied. Nur ich glaube an Jesus. Geschwister, und wir müssen davon wegkommen, nicht glaube nur an Jesus. Nein, wir müssen leben wie Jesus. Reagieren wie Jesus. Hast du dich schon von der Sünde so abgewandt, dass du das nicht mehr tust, dass du Gott nicht mehr beleidigst, dass du nicht mehr gegen Gott rebellierst? Weißt du, das ist ein ganz weiter Weg, dass man nicht mehr gegen Gott rebelliert. Warum hast du mir zugelassen? Warum hast du mir das und jenes gegeben? Rebellion ist die Ursünde. Warum bin ich so und warum hast du nicht anders gemacht? Warum bin ich Frau geworden? Warum bin ich Mann geworden? Warum wohne ich hier in Berlin? Warum wohne ich nicht woanders? Lebst du auf die Fundamente des Wortes Gottes? Sind deine Finanzen von dem Wort Gottes geprägt und formuliert? Weißt du, bringst du den Zehnten ins Haus Gottes? Ist dein Lebensstil christlich, biblisch? Weißt du, bekehrt ist man schnell. Aber jetzt kommt, verbirg dich am Bach und bleib bei der Witwe. Und jetzt reift man 3,5 Jahre in der Gegenwart Gottes, aber sonst nichts anderes, als nur einfach auf den Herrn zu warten. Was er euch sagt, das tut. Weißt du, wir müssen einen anderen Lebensstil bekommen. Unsere Beziehungen müssen anders werden. Nach dem Wort Gottes ausgerichtet werden. Und das braucht seine Zeit. Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Sagt er. Haben wir nicht geweissagt? Haben wir nicht für Kranke gebetet? Haben wir nicht gute Werke getan? Weißt du, auch die guten Werke retten uns nicht. Du musst Jesus kennen. Du musst Jesus kennen. Lebst du ein Leben der Vergebung? Das ist die Frage. Vergibst du? Weißt du, du möchtest Vergebung haben, aber vergibst du anderen Leuten? Und dann musst du eine ganze Menge Leuten vergeben in deinem Leben. Verstehst du, angenommen, du kommst erst mit 40 zu Christus. Da sind so viele Begegnungen, so viele Verletzungen, so viele Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen. Und du musst den Leuten vergeben. Du hast andere verletzt und die haben dich verletzt. Und jetzt muss Versöhnung stattfinden und aufgearbeitet werden. Lebst du ein Leben der Gnade? Und dann kommt noch die Bibel dazu. Wir sollen ein Leben der Heiligung leben. Die Bibel sagt, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Nicht nur Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das Leben der Heiligung. Also bekennst du Jesus. Nicht nur, dass du auf die Straße gehst und predigst. Nein, Jesus bekennen ist, Jesus durch sein Leben auszuleben. Praktisch. Den Charakter Jesu auszuleben. So sein wie Jesus. Weißt du, er singt sich so schön. Früher hat man dieses Lied gesungen, to be like Jesus. So sein wie Jesus von hier bis nach drüben. Verstehst du? Aber das zu werden, das ist Gnade, da brauchst du viel Kraft. Ohne den Heiligen Geist läuft die Geschichte gar nicht. Tun wir das, was er uns gesagt hat? Leben wir nach seinen Geboten? Er sagt, welche? Nicht nach den 10 Geboten, das ist für die Juden. Wir haben ganz andere Gebote. Wir haben nur 2, Gott sei Dank, nicht 10. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und mit allem, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Verstehst du? Das ist Gebot Jesu. Und wenn du diese 2 Gebote einhältst, kannst du tun, was du willst nachher. Aber das sind die Gebote, die er uns geboten hat. Das Gebot der Liebe. Morgen werde ich darüber weitersprechen. Wenn du echt wiedergeboren bist, trägst du die Früchte. Und plötzlich wird Jesus in dir sichtbar. Und das ist, worauf es ankommt. Jeder sollte Christus in Miniatur sein, in Kleinformat. Die Frage ist, kennt Jesus dich? Ist Jesus dein Mittelpunkt deines Lebens? Oder der Mittelpunkt deines Lebens? Ist er das? Von morgens früh bis abends spät, ist er dein erster Gedanke? Oder ist der Krimi im Fernsehen dein erster Gedanke? Oder das Geld? Oder die Liebschaften? Oder was ist dein erster und letzter Gedanke den ganzen Tag? Konnte der Heilige Geist in dir Jesus Christus verklären und verherrlichen und reell machen? Weißt du, du bewunderst Jesus und Jesus hat genug Bewunderer. Ach, weißt du, da singen sie und tanzen dem nach. Ich werde nie vergessen, ich bin in der Schweiz im weltlichen Café und da singen sie das Lied Oh Happy Day und tanzen nach diesem Lied. Verstehst du? Und weißt du, man kann nach den schönen Melodien tanzen und was weiß ich, happy sein. Oh Happy Day. Aber ist wirklich dieser Tag in deinem Leben gewesen, wo alles neu geworden ist, wo alles sich verändert hat? Verstehst du? Und das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Prozess. Ich weiß es. Aber ist Jesus das Zentrum unseres Lebens? Jesus hat genug Bewunderer. Aber die Frage ist, leide ich für Jesus? Und das ist, wo Jesus uns kennenlernt. Trage ich sein Kreuz wie dieser Simon von Kyrene? Das ist keine gute, angenehme Sache. Ich weiß, wir tragen lieber Jesus auf dem Thron oder auf dem Stuhl. Wir heben ihn hoch. Aber was Jesus will und was Jesus sucht, ist, dass wir sein Kreuz tragen. Der bricht zusammen. Tun wir den Willen Gottes? Suchen wir Jesus zu gefallen? Junge Leute, wir haben eine junge Leute, für unsere jungen Leute eine Aktion gemacht in Stuttgart. Und diese Aktion ist dann nachher, eigentlich haben wir diese Aktion von Amerika irgendwo übernommen. Aber das war, da haben sie Armbänder gehabt und da war immer die Frage, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und das ist, wie wir unser Lebensstil prägen. Was würde Jesus tun? Da brauchst du keine Bibel, da brauchst du keinen Pastor, da brauchst du keine Gemeinde. Wenn du das weißt, was Jesus tun würde, dann bist du schlau genug, heilig genug. Und das ist Jagd nach der Heiligung. Was würde Jesus tun? Wenn du Jesus wirklich liebst, dann wirst du immer wieder fragen, was würde er tun? Was ist der Wille Gottes? Würde Jesus sich mit diesen Menschen abgeben? Würde diesen Menschen nachgehen? Was würde er mit diesen Leuten machen? Wie würde er reagieren auf dieses Gesindel? Nur als Beispiel. Erst dann bist du Rebe am Weinstock und dann springst du auch nicht mehr hin und her. Weißt du, so eine Rebe kann nicht mehr hin und her springen. Das ist fest angekettet. Die kann nicht mal sagen, dass wir gehen im nächsten Weinberg. Nein, ich muss in dem Weinberg bleiben, wo ich gepflanzt bin, da wo der Herr mich hingepflanzt hat, der Weingärtner. Viele haben nicht den Heiligen Geist, sondern soll ich euch sagen, was viele Christen haben? Die haben nicht Jesus und haben noch nicht den Heiligen Geist. Das möchte ich absprechen. Die haben einen Flattergeist. Ein Flattergeist, mal da, mal dort, oh, mal Jesus und dann vielleicht ja Weile mal nichts und dann wieder mal Jesus. Der Heilige Geist bindet uns an Jesus, an diese Leine, wie den schmalen Weg, diese Gratwanderung. Und der Glaube ist eine Gratwanderung. Du kannst nach links oder nach rechts, in dieses Extrem oder in jenes Extrem verfallen. Dass wir nicht in ein Extrem verfallen. Wir werden gerettet, wenn wir der Wahrheit gehorchen. Wenn wir die Hand an den Flug legen und nicht mehr zurückziehen und nicht mehr zurückschauen. So sagt uns Jesus, das ist Glaube, das ist Religion, was Jesus gegründet hat. Alles andere ist kickeres Zeug. Weißt du, da ist nicht nur die Pforte eng, auch der Weg ist schmal. Schrecklich. Weißt du, du denkst jetzt endlich, bis ich mich bekehrt habe, und Gott sei Dank, und hör auf, wenn sagt, der und der hat mich bekehrt. Leute können einen nicht bekehren, nur Jesus kann einen bekehren, der Heilige Geist. Und wenn er dich nicht bekehrt, wenn er dich nicht zum Vater zieht, kommst du nicht zum Vater. Und das muss ein Prozess sein. Und deshalb, viele sind nur bekehrt, aber eigentlich sind sie verkehrt worden. Sind sie religiös geworden, jetzt kommen sie in der Gemeinde. Aber sie sind nicht Glied am Leib Jesu Christi. Auf dem Weg bleiben, angesalzt sein, sonst rutscht man ab. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es gibt keine billige Gnade. Weißt du, wir möchten also so billige Gnade schnell heilen. Hilf mir, heil mich. Uns rettet nur das Kreuz. Das Kreuz verändert unsere Moral, unser Benehmen, unsere Einstellungen, unser ganzes Wertesystem. Stell dir vor, du weißt, du musst morgen sterben. Da wird so vieles nicht mehr wichtig in deinem Leben. Wenn du weißt, morgen ist, bin ich tot, bin ich nicht mehr da. Dann würdest du Prioritäten ganz anders in deinem Leben setzen. Von echten Bekehrten sagt man, du, man kennt dich nicht mehr wieder. Du hast dich so verändert. Und genau das ist Bekehrung, dass man dich nicht mehr wiedererkennt. Du rauchst nicht mehr, du saufst nicht mehr, du hurst nicht mehr, du stiehlst nicht mehr, du lügst nicht mehr, du mordest nicht mehr. Du machst gar nichts von diesen negativen Dingen. Du bist total anders. Du hast dich mächtig verändert. Und genau das ist, was Jesus sucht. Dann lernt uns der Himmel kennen. Du siehst aus wie Jesus, also betest die Zeit, liebst den Herrn, tust alles, was er dir sagt. Das Hauptmerkmal des wahren Christentums ist, tun, was er sagt. Das ist dieses wichtige Merkmal, dieser wichtige Merkmal, tun, was er sagt. Nicht nur Gefühlsregungen, oh, ich fühle den Himmel, das geht hoch, ich kriege Gänsehaut, mir stehen die Haare zu Berge. Vergiss, das ist nicht Glaube. Oder ich verstehe jetzt endlich mal Wort Gottes. Auch das Wort Gottes zu verstehen ist nicht das, worauf es ankommt. Oder irgendwo dabei zu sein, ich habe es gesehen, wie Tote aufgestanden sind. Nein, das reicht nicht aus. Echte Wiedergeborene leben in Gerechtigkeit und Disziplin. Das ist echte Wiedergeburt. Plötzlich fängst du an, richtig zu leben. Du bist nicht mehr fleischlich und sinnlich. Wo ist was los? Wo gibt's einen Kick? Wo passiert was? Also bei uns passiert wirklich nichts, verstehst du? Da muss man woanders hingucken, wo was passiert. Weißt du, das ist sinnliches Christentum. Echte Bekehrte, die gehen nicht mehr nach dem Äußeren. Wer ist da? Wenn der nicht da ist, bin ich auch nicht da. Wer predigt, verstehst du, das ist Nebensache, wer dann predigt. Wichtig ist, dass der Geist Gottes da ist. Sinnliche Menschen, die wollen nur bestimmte Leute sehen. Weißt du, denen ist nur das Äußere wichtig, aber Gott sieht das Herz an. Das Innere ist ihm wichtig. Und wenn du richtig bekehrt und richtig wiedergeboren bist, und das ist der schmale Weg, diese Gratwanderung, dann willst du nicht mehr andere Leute imponieren und beeindrucken mit deiner Geistlichkeit, mit deiner Religion, mit deiner Hingabe. Weißt du, es reicht aus, wenn der liebe Gott weiß, wie ich ihn lieb habe. Weißt du, das ist etwas, die Liebe zu Gott ist etwas Intimes. Liebe ist grundsätzlich was Intimes, aber morgen dafür. Mehr, hier lade ich ein für morgen. Ist etwas ganz Persönliches, in eine persönliche Beziehung. Weißt du, wenn du echt wiedergeboren bist, dann lässt du dich auch nicht mehr imponieren. Nicht, auch das wieder. Nicht nur, dass du andere imponierst, sondern auch du lässt dich nicht mehr was vormachen. Ja, das ist ein stabiler, starker Bruder. Das ist eine starke Schwester. Die liebt den Herrn. Wir können Gott nicht gefallen, sagt meine Bibel, wenn wir noch Ehre bei den Menschen suchen. Das ist der schmale Weg. Weißt du, da kriegst du keine Orden und keine Lorbeeren und keine Auszeichnungen. Weißt du, die Menschen, wenn du mit Jesus lebst, ich sage dir die Wahrheit, du wirst verachtet, verhöhnt und verspottet, ausgelacht und komisch angeguckt. Das ist der schmale Weg. Deshalb gehen die meisten dort nicht diesen Weg, weil er so verpönt ist. Ihr könnt nicht Gott dienen, wenn wir von anderen Menschen Anerkennung nehmen und die Anerkennung von anderen Leuten suchen, ihre Zustimmung, echte Bekehrte. Die leben nicht mehr nach irgendwelchen Klischees, nicht mehr so wie früher. Was denkt der Bruder über mich, was denkt die Schwester über mich, was denkt der Nachbar von mir? Der interessiert dich nicht mehr, was die Nachbarn denken. Du fragst dich immer nur eines, was denkt Gott von mir? Was hält er von mir? Wie stuft er mich ein? Sobald Gott in deinem Leben hineinkommt, ist nichts mehr wie früher. Hast eine ganz neue Identität, eine ganz neue Geschichte und jetzt kannst du deine Biografie schreiben. Es gibt ein Vor-Christus und ein Nach-Christus. Interessant. Wir schreiben Vor-Christus, 2015 Nach-Christus. Und jetzt ist die Welt total anders. Als Jesus in das Leben der Maria, der Mutter Jesu, hineintrat, als sie Jesus empfing, weißt du, da wurde plötzlich alles anders, alles auf den Kopf gestellt. Und das ist Jesu Nachfolge. Wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, wird alles in deinem Leben auf den Kopf gestellt. Da will plötzlich der Josef nichts mehr von dir wissen. Und da kommen die Probleme auf. Glaub mir das. Kommen die Probleme. Plötzlich musst du fliehen. Ins Ausland. Bist ein Flüchtling. Lukas 1, Vers 38. Maria sagt, ich will ganz für Gott da sein. Verstehst? Das ist Christsein. Ich will ganz für Gott da sein. Und es soll geschehen, wie du mir gesagt hast, lieber Engel. Und dann verließ der Engel sie. Dann ging er wieder zum nächsten. Zu der Elisabeth wieder oder sonst wo. Wenn wir einmal wirklich mit Gott begonnen haben, dann kommt ein Endlosformular. Dann hört nichts mehr auf, da kommt immer Nachschub. Kommt wieder das nächste. Bist mit dem einen fertig, ein Problem erst gelöst, jetzt kommt das nächste Problem. Verstehst? Das hört gar nicht mehr auf. Mit Gott geht man nicht im Kreis immer rum, in der Routine. Du kommst aus der Routine raus und viele Christen sind in der Routine, sind reingekommen irgendwie und kommen nicht mehr raus. Am Mittwoch Bibelstunde, am Freitag das, am Samstag das und dann am Sonntag das. Und da verändert sich nicht mehr. Weißt du, Gott will zu dir reden, außer der Reihe. Und es ist eine große Gefahr im christlichen Leben. Und das ist der schmale Weg. Aus Gewohnheit haben sie Jesus verloren, Maria und Josef. Man kann Jesus verlieren, auch als Christen. Und merkt man das, die haben gar nicht gemerkt, die lieben Eheleute, dass Jesus nicht mehr mitgeht. Und viele Christen merken nicht mehr in ihrem Leben, dass Jesus nicht mehr mitgeht. Dass er nicht mehr mitmacht. Die sind im Gottesdienst, Halleluja, Halleluja, Lob und Dank. Und preisen Gott und im Namen Jesu, da hauen sie rein. Und Jesus geht nicht mehr mit. Erstaunlich. Erstaunlich. Wenn du echt mit Jesus gehst, passt du auf, ob Jesus dabei ist. Ist er gegenwärtig? Macht er mit? Was macht Jesus? Was würde Jesus tun? Weißt du, Jesus ist so dein Duplikat, der dich begleitet. Was würde er tun? Unsere Reise mit Gott, diese Entscheidung für Gott, ist eine Reise, wo er etwas Neues begonnen hat. Du kommst raus aus der Routine, aus der Mühle Satans, aus diesem Hamsterrad, wo du nur immer jagst und denkst, jetzt bin ich schon weit gelaufen und du dich ein bisschen bewegt, also mehr nicht, so ein Hamsterrad. Und so viele Christen stecken in der Gemeinde in einem Hamsterrad. Halleluja, Lob und Dank, und dann patchen sie ein bisschen und dann denken sie, das hat mich geschlaucht. Wir müssen raus aus den christlichen frommen Traditionen, was es auch immer ist. Christus sagte uns in der Bergpredigt, wieder weißt, die Bergpredigt ist das Programm Jesu. Neuer Wein in neue Schläuche. Neuer Wein in neue Schläuche. Da passt nichts mehr in die alten Schläuche hinein. Weißt du, wenn du Jesus anfängst nachzufolgen, bist du in deinem neuen Leben. Und man lebt unterschiedlich, man sieht alles unterschiedlich, man denkt unterschiedlich, man hört unterschiedlich. Aber du hörst aus allem dein Jesus raus. Wenn du mit Jesus lebst, deshalb kennst du Jesus, kennt Jesus dich. Plötzlich bist du in eine ganz neue Realität. Ein neuer Zyklus beginnt in deinem Leben zu greifen. Und plötzlich übernimmst du selbst Verantwortung vor Gott. Das ist es nämlich. Plötzlich ist der Engel weg. Mir geschehe, wie du gesagt hast, Engel. Und der Engel ist weg. Und jetzt musst du weitermachen. Und gucken, wie es weiterkommt. Und jetzt musst du Gott überlassen. Jetzt musst du musst nicht den Josef bekehren, dass er mich heiratet. Verstehst du? Weißt du, der Engel kommt nachts zum Josef. Und der Engel macht die Arbeit und sagt, Josef, die Maria, das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Und mach nicht die Dummheit, dass du die Frau verlässt. Du siehst also, wie der Heilige Geist arbeitet. Und wir denken, wir müssen Dinge tun. Neuer Wein in neue Schläuche. Und wenn der Herr etwas angefangen hat, es geht weiter. Dann kann der Philippus wegfliegen und der Kämmerer zog fröhlich seine Straße weiter. Der Mensch beginnt dann plötzlich nach der Ordnung Gottes zu leben. Übernimmt Verantwortung für sich, für seine Familie. Und er weiß, Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott hört mich, Gott versteht mich. Und plötzlich hat er eine Beziehung zu dem Vater im Himmel. Und Geschwister, wir müssen aufhören, uns vor Jesus zu verstecken. Jesus kennt uns durch und durch. Er kennt uns aus dem FF. Er kennt uns. Aber er will, dass wir zeigen an den Früchten, dass wir etwas von ihm in uns haben und aus uns rausbringen. Ich muss mich ihm offenbaren. Und bei ihm alles offenlegen. Jesus, ohne dich kann ich gar nichts tun. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Weißt, alles andere ist nur Lippenbekenntnis. Und dann, Herr, hilf mir. Wenn du mir nicht hilfst, ich schaff's nicht. Und das ist Jesus bekennen. Ihm bekennen, was los mit mir ist. Wie kennt Jesus dich kennen? Nicht, er soll dich nicht als Pharisäer erkennen. Oh, ich streng mich an jetzt, Herr Jesus. Nein, wir sind befreit von der Leistungsreligion. Du musst niemand was beweisen und niemand was leisten, auch nicht einmal dir selber. Dich anstrengen. Guck mal, wie heilig ich bin. Trag heilige Kleider, heilige Schuhe, heiligen Hut. So verstehst. Ja. Wie kennt Jesus dich? Als ein Heuchler. Am Sonntag Halleluja und am Werktag für Teufel. Ja, das gibt es alles. Oder kennt er dich als Jünger Jesu? Und jeder Gläubige ist sich selbst dafür verantwortlich, dass Jesus ihn gut kennt und richtig kennt. Und dass wir kein Doppelleben führen, sondern Originale Gottes sind und einmalig und so leben, wie Jesus wollte. Und dass wir damit unser Ziel auch erreichen. Die 10 Jungfrauen waren für sich selber verantwortlich, ob sie Öl mitnehmen oder nicht. Die waren für sich selbst verantwortlich. Wir Christen sind für uns selber verantwortlich, wie mit uns weitergeht. Wir sind auf dem Weg, wir haben das erste Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen, wir haben den Schubs bekommen, einen Ruck ist durch unser Leben gegangen und jetzt geht's weiter. Ob wir noch ein Zusatzgefäß mitnehmen oder nicht. Der kluge Baumeister musste selbst Verantwortung übernehmen, wo er und wie er sein Haus baut, auf was für eine Grundlage, welche Fundamente. Er ist jetzt selbst verantwortlich für sich. Und das ist, was der Herr erwartet. Der Herr zündet ein Feuer an und das Feuer muss jetzt brennen. Das Leben muss jetzt leben, sich entfalten. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut, der ist der kluge Baumeister, der sein Haus auf dem Fels baut. Kenn dich, Jesus, aus deiner Verantwortung heraus. Jetzt bin ich Christ, jetzt bin ich Jünger Jesu, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen und jetzt lebe ich diese Entscheidung aus. Komme, was es wolle, koste, was es wolle. Bist du schon ein Teil des Reiches Gottes, ein Teil des Volkes Gottes? Und die Frage ist dann, wie belastbar bin ich? Wie belastbar bin ich? Halte ich das aus jetzt, was so auf mein Leben zukommt, was ich überwinden muss, was ich verkraften muss? Ist er so krank, sterbenskrank? Jesus fragt den Petrus und das ist, was Jesus immer uns fragt. Liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Jesus will nicht wissen, glaubst du an mich? Folgst du mir? Arbeitest du für mich? Verkündigst du meinen Namen? Er will wissen, liebst du mich? Das ist viel mehr als predigen, beten, singen und das andere. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und jetzt kann man sich selber prüfen, bin ich ein Christ? Liebe ich Jesus mit meinem ganzen Herzen? Bin ich ein Nachfolger Jesu? Lebe ich in der Heiligung? Versuche ich Gott zu gefallen? In der Bibel heißt es, Gott sagt, oder Jesus sagt es, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Bin ich so wie Jesus? Versuche ich seine Natur, sein Wesen mir anzueignen, zu kopieren, nachzumachen? Paulus sagt, ich bin Jesu Nachfolger und ihr sollt lernen von mir. Schaut bei mir, ich habe Jesus kopiert. Ich habe nicht den Gamaliel kopiert, diesen Professor sowieso, diesen Rabbi. Ich habe Jesus kopiert. Und du kannst erst dann Menschen zu Jesus führen, wenn du selbst Jesus in dir hast. Wenn die Menschen in dir Jesus erkennen, Mensch, das ist total anders. Kennt mich Jesus? Und ich muss wissen, dass ich gerettet bin, dass ich wiedergeboren bin, dass ich anders geworden bin, dass sich bei mir was verändert hat und dass Gott an mir arbeitet. Da sind zwei Pflaumen, die hängen am Ast. Und dann sagt die eine Pflaume zu der anderen, bei solchem Sonnenschein wie heute hier, dann sagt, oh, ist das so ein langweiliger Tag. Also stinklangweilig, da passiert nichts. Dann sagt er, und bei mir ist der Wurm drin. Verstehst du, da ist was los. Ist in deinem Leben der Herr drin? Verstehst du? Oder sagst du bei mir so langweilig, also ich gehe in den Gottesdienst und da wird angepredigt, fromm berieselt, mit was auch immer. Oder ist da wirklich eine Veränderung, da regt sich was in mir und in Maria wurde in anderen Umständen, da war der Wurm drin. Sie wurde schwanger und sie hat Jesus ausgetragen. Und das ist kein angenehmer Zustand, Jesus auszutragen. Alle gucken hin, mit wem hast du ja getrieben da? Verstehst du, weiß ja von keinem Mann. Und Gott sei Dank, Josef war ihr Schutz. Jesus braucht keine Mitläufer. So Fans, Jesus-Freaks oder irre Typen, die fanatisch sind für Jesus, so Namenschristen und fromme Statisten. Weißt du, was Jesus braucht? Nachfolger, Überwinder, Christen, die sich bewährt haben, die ihre Konflikte bewältigt haben, die Kompromiss Jesus nachgefolgt haben, auf Gedeih und Verderb, durch dick und dünn. Jesus sucht Menschen, die sich ihm täglich übergeben, nicht nur am irgendwann in ihrem Leben, an ihrem Geburtstag, nein, die sich täglich ihm überlassen, ihm täglich zur Verfügung stehen, täglich nach seinem Willen fragen und seinen Willen tun. An ihren Früchten soll sie erkennen, die täglich das sind, was sie sagen, das sie sind. Die täglich Jesus ausleben. In Lukas 9, Vers 23, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Es reicht nicht nur einmal im Leben mal sich bekreuzigt zu haben oder einmal am Kreuz gewesen zu sein. Ja, ich war in Golgatha, ich war in Jerusalem und so weiter. Nein, das reicht nicht aus, einmal dort gewesen zu sein. Du musst am Kreuz hängen bleiben, täglich diese Last zu dir aufnehmen. Jesu Nachfolge ist eine tägliche Angelegenheit, tägliche Aufgabe, täglich. Und was das immer heißt, täglich durch die enge Pforte gehen. Oh Herr, schon wieder, naja. Herr, ich würde lieber liegen bleiben. Hilf mir. Weißt du, täglich auf den schmalen Weg gehen, täglich Schritt für Schritt, täglich Jesus nachzufolgen, täglich fragen, was würde Jesus heute machen? Frag, wenn du morgens aufstehst, aus dem Haus gehst, was würde Jesus heute machen? Wen würde er heute anrufen? Wem würde er was tun, was bringen, was machen, was unternehmen? Täglich echte Früchte tragen, täglich treu sein dem Herrn, täglich. Was täglich sich selbst verleugnen. Weißt du, was eine Selbstverleugnung ist? Ich bin nicht so wichtig. Sich selbst zu verleugnen, täglich. Täglich sich nicht so wichtig nehmen. Und das ist, was Jesus uns vorgelebt hat. Er hat sich selbst erniedrigt. Kennst du Jesus? Er war nicht der Messias, den die Leute erwartet haben. Der Messias des Triumphs. In dem Namen Jesu. Nein, Jesus konnte weggehen, als die ihm widerstanden. Jesus ist nicht nachgelaufen den Leuten. Er hat Israel nicht von der römischen Herrschaft befreit. Jesus hat die Jünger nicht zu Königen gemacht. Zu Märtyrer hat er sie gemacht. Weißt du, und nicht das ganze römische Reich auseinandergerissen. Jesus war der Messias, das alle Schematas und alle Vorstellungen übersteigt. Er war der Messias ganz anders, wie die alle anderen Messias waren. Wir erlösen Israel und die haben in den Ruin geführt. Ob es Bar Kochba war oder andere, die Juden haben nach Jesus 21 Messias gehabt, die sich als Messias ausgegeben haben. Und das war ihr Unglück. Den Messias wollen sie nicht, den richtigen Messias, und dann haben sie falsche Messias bekommen. Und die kamen und die werden noch kommen. Der Antichrist wird der letzte große Messias sein, der Juden, der sie dann in den Abgrund nimmt. Weißt du, Jesus ging nicht um politischen Ruhm, um Macht und Anerkennung, um Autorität. Ich stehe. Weißt du, das Kreuz auf sich zu nehmen ist, ich kann nicht mehr. Mir geht's schlecht. Verstehst? Mir geht's nicht schlecht. Nicht, dass jetzt jemand denkt, der muss jetzt für mich beten. Weißt du, ich kann für mich selber beten. Aber ich will nur sagen, weißt du, wir stehen auf. Du, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Weißt du, das ist von ihm abhängig zu sein. Stark täglich. Ohne dich kann ich gar nichts tun, Herr Jesus. Ich brauche den Heiligen Geist. Jesus passte nicht in das Konzept der damaligen Welt, passte bis heute nicht rein. Weißt du, wir singen süße Jesus, verstehst du, aber so süß ist er gar nicht. Das ist eine bittere Pille, wer ihn schluckt. Weißt du, süß in den Mund, aber dann rumort es in deinem Bauch, dann in deinem Körper, in deinem Inneren. Da sagst du, das kann ich, in mir brennt ein Feuer, ich kann es nicht. Jesus passte nicht in diese Welt, auch seine Jünger nicht, die ihm, mit ihm gefolgt sind, die bei ihm gewesen sind, die von ihm gelernt haben. Die haben das weitergegeben, was sie bei Jesus gesehen haben. Sie haben das Kreuz weitergegeben. Die Jünger Jesu, die waren mit Jesus solidarisch, sie haben sein Schicksal geteilt. In Philipper Kapitel 3, Vers 10, Paulus sagt, es ist ein Gebet, was er hier ausspricht, ihn möchte ich erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Kennst du Jesus? Ihn möchte ich erkennen. Jetzt folgt er schon so lange dem Herrn Jesus, dient dem Herrn Jesus, predigt, macht eine Missionsreise nach der anderen und gründet Gemeinden. Ihn möchte ich erkennen. Philipper 3, Vers 10. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Paulus der schon Jahre, Jahrzehnte Jesus nachfolgt und dient, damit ich gelange zu der Auferstehung von den Toten. Ich möchte ihm gleichgestaltet werden. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Es bringt nichts, anderen vorzumachen, wie man Christ ist und wie man als Christ lebt oder ein Zeugnis gibt. Nein, ich möchte ihn erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Jesus ging den Weg der Demut. Er erregte keinen Aufsehen, glaub mir. Der hohe Priester, wenn er seinen Zirkus machte, da Hokus Pokus, da hat er mehr Leute gehabt als Jesus in seinem ganzen Leben. Guck mal, was der Papst macht, der winkt einmal zum Fenster raus und dann mit Massen von Leuten, so viele Leute hat Jesus gar nicht gehabt. Ja, aus dem Dorf, die dort kamen, von Nazareth, Kapernaum. Jesus handelte gegen die Logik der Welt damals, gegen die Mächtigen. Er kämpfte nicht mit der Macht dieser Welt. Er wollte gar kein Brotkönig werden, als sie ihm nachliefen und die Krone nachtrugen. Er ist untergetaucht. Der wollte gar nicht geehrt werden von den Menschen. Das ist Jesus. Der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Die Welt konnte ihn nicht verstehen. Wie kannst du sowas ablehnen? Die wollen dich da zum Herrn machen von Palästina. Jesus blieb seinem Vater treu, seiner Sendung bis zum Schluss, ohne Rücksicht auf die Juden, was die mit ihm machen wollten. So auf den Thron setzen. Kennst du diesen Jesus, der gar nicht groß werden wollte, der klein wurde, demütig wurde, sich erniedrigt hat? Jesus hat seine Liebe zu uns bestätigt, indem er am Kreuz für uns starb. Niemand nimmt mir mein Leben, aber ich gebe es freiwillig, sagt er. Er bezahlte für dich und mich. In Paris, im Louvre, als wir dort waren, da hängt ein großes Bild. Dieses Bild ist schon lange dort im Museum. Graf Zinzendorf, da hat er seine Berufung bekommen und da ist dieser Gekreuzigte, der hängt am Kreuz und unten steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Graf Zinzendorf hat gesagt, oh, da muss ich dem Heiler nachfolgen. Wenn der so viel für mich getan hat, sein Leben für mich gelassen hat, da muss ich mich bewegen. Und als junges Kind, Teenager, hat er sein Leben Gott geweiht und Gott gedient. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Willst du Jesus kennenlernen? Lukas 9, 23 nochmals. Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Halleluja! Preis dem Herrn! Nee, das ist nicht zum Jodeln und zum Jubeln. Diese Worte drücken die harte Realität aus. Das ist eine Entscheidung. Ich folge Jesus. Das tat er für mich und was tue ich jetzt für ihn? Er starb öffentlich. Weißt du, da kannst du nicht zögern, musst irgendeine Entscheidung treffen. Und die meisten Leute, und das ist das Problem auf dem schmalen Weg, die treffen keine Entscheidung. Die wollen so mitgeschoben und mitgetragen werden. Aber es ist eine harte Forderung. Der nehme sein Kreuz auf sich. Jesus ist radikal. Und ich sage euch, liebe Geschwister, es werden nicht viele Christen im Himmel sein, die heute Christen hier bei uns rumlaufen und sich als Christen ausgeben und sich als Christen bekennen. Ich bin Christ und ich bin das und ich bin das. Wir müssen die Forderung Jesu erfüllen. Kennen wir ihn? Weißt du, nicht andere Leute beeindrucken mit seinem Glauben. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wir müssen runter auf dem Teppich. Weißt du, so viele versuchen, andere zu beeindrucken. Ananias und Sapphira, sie haben versucht, andere zu beeindrucken, was wir geben, die Sünde der Übertreibung, was wir geben. Weißt du, keiner wagte sich zu ihnen zu halten, zu der Gemeinde, weil das so kompliziert war. Die würden tot umfallen. Stell dir vor, das würde heute passieren, hier bei uns in Deutschland, in Berlin. Wenn einer reinkommt in der Gemeinde und der ist nicht echt, der fällt tot um, dann wären lauter Leichen bei uns. In aller Liebe, ich übertreib's nicht. Weißt du, mir ist dieses Bibelwort ernst. Da kann ich mein Jünger sein. Das ist eine harte Realität. Weißt du, nicht nur Bewunderswort, wunderbare Früchte, nein. Was Gott sucht, ist Heiligkeit. Und das Märtyrium, das Kreuz ertrage sein Kreuz täglich auf sich. Weißt du, das ist, was das hervorgebracht hat. Die Predigt Jesu, die Worte Jesu. Und nicht nur eine große Kirche und große Sache, großen Tempel. Das Wort vom Kreuz 1. Korinther 1, Vers 22 und folgende Verse. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren gehen. Und wer dieses Wort nicht begreift, der geht auch verloren. Kennt dich Jesus von seiner Nachfolge, von der engen Pforte, als er dir damals hilft, da durchzuschlüpfen, durch dieses Loch. Und kennt er dich von dem schmalen Weg, wo du Angst hast, Herr, ich schaffe es nicht, hoffentlich klappt es. Kennt er dich von diesem schmalen Weg, wie du dich abmühst auf alle vier. Weißt du, dieser schmale Weg, ich kann mir vorstellen, wie der schmale Weg ist, da musst du auf alle vier krabbeln, um anzukommen ans Ziel. Ist nicht so einfach. Der Meister ist diesen Weg gegangen, der kennt diesen Weg. Weißt du, Jesus hat seinen Jüngern nicht gestattet, denkt ihr mal euren Weg aus, was ihr wollt, was euch richtig ist, was euch bequem ist, was euch passt. Holt euch Prediger, die euch die Ohren jücken und ein bisschen Honig um den Mund schmieren. Jesus geht in seinen Weg voraus, kettet euch an mir an, bindet euch an mir, vertraut mir, hofft auf mich. Tu das Gleiche, was ich getan habe, sagt der Herr. Er sagt, ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um euch zu dienen. Kennst du diesen Jesus, der gekommen ist, um uns zu dienen und nicht nur angebetet zu werden? Nein, und jetzt unsere Aufgabe ist, in seine Fußspuren zu gehen. Jesus kam zu uns als einer, der nichts besitzt, als Bettler, bettlerarmer Junge, der nichts hat. Und deshalb hat er das Recht zu fordern. Wenn du mir nachfolgen willst, lass alles liegen. Lass alles stehen. Weißt du, das heißt nicht, dass du alles verschleuderst, dass du sofort kündigst und auswanderst. Nein, dein Herz darf nicht daran hängen. Wir haben in der Bibel reiche Menschen. Abraham war Multimillionär, konnte sogar seine eigene Armee anführen. Aber sein Herz hing nicht. Er konnte alles verlieren und wieder gewinnen. Hiob auch konnte verlieren und gewinnen. Sein Herz hing nicht. Deshalb kennt dich Jesus. Kennst du ihn? Mit anderen Worten, Jesus verlangt, sei mutig, geh den gleichen Weg, den ich gegangen bin, diesen schmalen Weg, sei entschieden. Tu, was du kannst und was du nicht kannst, lass es bleiben. Und ich möchte es auch sagen, so viele Christen versuchen, Dinge zu tun, die sie gar nicht tun sollen, was Gott gar nicht von ihnen erwartet. Finde heraus, was erwartet der Herr von dir. Kennst du diesen Jesus, der sich vom Vater leiten lässt, fragt immer wieder, Vater, was ist dein Wille? Er tut nichts aus sich raus, immer was der Vater ihm sagt. Und er sagt, der verleugnet sich selbst. Das heißt, beschränke nicht auf deine Projekte, deine Vorstellungen, deine Pläne, deine Träume, deine Ideen. Lass sie los und frag, was will der Vater? Der verleugnet sich selbst. Und wir möchten alle unseren Traum verwirklichen. Aber das geht nicht darum, Jesus will uns was ganz anderes, er will uns göttliche Träume geben. Der Weg der Bekehrung ist für das christliche Dasein unentbehrlich. Aber dann geht's weiter, Galater Kapitel 2, Vers 20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Da geht's weiter. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Jesus verlangt nicht, auf das Leben zu verzichten, sondern die Neuheit ist, diese göttliche Fülle, die er uns geben möchte, jetzt fang an mit mir zu leben. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt durch mich und in mir. In den Tiefen des Menschenwesens ist verwurzelt, dass wir immer an uns denken, meine Person, ich und mir und mein. Und da verdrehen wir die Augen. Ich bin so wichtig. Ich bin im Mittelpunkt des Interesses, meiner Interesse. Verstehst du, ich bin wichtig, ich habe das getan. Der verleugnet sich selbst. Der Herr hat's getan. Der Herr hat's hingegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Dass sie sich selbst verleugnen. Der moderne Mensch will das Maß aller Dinge sein. Aber Gott sagt, lass es. Wenn ich dich nicht will, lösche die Lichter aus und dann ist es außen vorbei. Nun, das geht manchmal schneller, als wir denken. Weißt du, wir wollen uns selbst verwirklichen. Uns emanzipieren, was auch immer ist. Weißt du, das alles kannst du machen. Das ist da. Wenn du mit Gott lebst, dann sagst du wie Paulus, ich lebe, doch nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Immer wieder das Gleiche. Ich vermag alles, der mich mächtig macht, Christus. Wer Christus nachfolgt, der lehnt sich nicht nach hinten und ruht sich aus, geht auch nicht zurück. Nein, er bewertet die Dinge ganz neu und sagt, das ist so wichtig, das muss ich tun, aber das raus. Er ist auf einer anderen Grundlage. Der baut nicht mehr so bequemes Leben auf Sand, zur Ebene. Weißt du, da muss ich nicht die Steine da bergauf schleppen und dann Hubschrauber noch bestellen, um die Steine da hochzubringen, auf die Zugspitze. Nein, der bringt Opfer, um das zu verwirklichen von seinem Leben. Der sucht nicht mehr seinen eigenen Nutzen. Der fragt, was gefällt dem Herrn. Und wenn die zusammenkommen, so soll jeder etwas haben, und zwar zum allgemeinen Nutzen für alle. Nicht mehr für mich, Hauptsache werde ich gesegnet, Hauptsache ich komme in den Himmel. Der denkt nicht mehr an sich. Wer wirklich sich bekehrt hat, Jesus angenommen hat, er lebt das Leben ganz anders. Er betrachtet das Leben als ein Geschenk, als eine Gabe, die verwaltet wird, für die er Rechenschaft abgeben muss eines Tages. Was hast du daraus gemacht? Die Gaben und die Talente, die einer hat, und jeder hat von uns Gaben und Talente, der muss abrechnen, was hast du damit gemacht? Ja, Herr, ich habe es bewahrt. Gott will nicht, dass wir unsere Gaben bewahren, sondern dass wir unsere Gaben gebrauchen. Nicht nur, dass wir damit protzen, guck mal, ich kann das, ich kann musizieren, ich kann predigen, ich kann beten, ich kann schreiben, ich kann dichten, ich kann malen, ich kann, ach, bin alles Steinmetz und welcher Metzger auch noch. Weißt? Nein, das wahre Leben äußert sich in der Selbsthingabe. Das wahre Leben äußert sich in der Selbsthingabe. Der reiche Jüngling kam zu Jesus und, weißt du, der Herr Jesus nimmt nicht alles gleich weg. Du musst keine Angst haben, dass der Herr dir alles gleich wegnimmt, wenn du zu Jesus kommst. Aber es ist ein Prozess. Der Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Dann hat der Herr Jesus und am anderen, halte die Gebote. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und er ging traurig davon. Und das ist Jesus Nachfolge. Du gehst vielleicht traurig davon und sagst, mein Gott, ich kann das nicht. Das habe ich geerbt. Das ist ein Erbstück von meiner Mutter. Und er hat geerbt dieses Häuschen da, wo später das Gemeindezentrum war. Der obere Söller, wo Pfingsten geschah und der Heilige Geist ausgegossen wurde und wo die Gemeinde sich permanent versammelte, bis sie zerstreut worden sind. Aber später, weißt du, er ist gereift. Wir schaffen das nicht von heute auf morgen, dass wir alles verkaufen und dem Herrn Jesus zum Anheimstellen und übergeben. Es ist ein Prozess, Stück für Stück. Aber es geht weiter. Und das, was du gibst, das behältst du für ewig. Was du weggibst, vergibst, dich verschenkst, das bekommst du wieder. Und dieser Johannes Markus, das war dieser Jüngling. Dieser Johannes Markus ist ein Segen geworden, das den Markus-Evangelium uns geschrieben. Verstehst du, dieser... Da wurde ein Segen. Der ist mit Petrus mitmarschiert, beim Paulus hatte Probleme gehabt. Weißt du, da war so ein bisschen ein Schönling, ein süßer Junge, verstehst du, der ein bisschen zart beseitet war. Der geht mir zu schnell, der arbeitet mir zu schnell, dieser Bruder Paulus, lieber zu Petrus. Aber Gott kommt mit alle zurecht. Und das ist Jesus verwirklichen. Gott arbeitet an uns und es ist ein Prozess. Zuerst kommst du mit Paulus, das klappt nicht ganz. Dann kommst du zu Petrus und dann merkst du doch, der Bruder Paulus ist mehr intensiver und mehr tiefer und mehr gründlicher. Und dann gehst du mit Paulus wieder und bring mir den Markus mit, hat Paulus geschrieben, wenn du kommst, Timotheus. So. Und er war ein Segen. Die Gemeinde, das ist bis heute, diese Urgemeinde ist ein Segen, etwas Wunderbares gewesen. Er hat das Haus zur Verfügung gestellt. Aber am Anfang, nein. Und das ist, wie Gott arbeitet. Wenn Gott an dir arbeitet, ist meistens bei dir, no, Herr. Nein. Das ist zu viel. Nein. Aber dann, vielleicht wäre es doch gut gewesen. Weißt du, da ist zu viel Reparatur an diesem Haus hier und das und das und so weiter. Da soll die Gemeinde lieber übernehmen. Und die sollen sich dort versammeln. Nein. Ich denke manchmal vielleicht praktisch, wie das wohl gewesen ist, dass der das zur Verfügung gestellt hat. Ich bin sowieso allein. Und der wusste schon ganz genau, wo das Abendmahl stattfand. Und dann sagt Jesus, wo ist das, was du für mich vorbereitet hast? So hat die Geschichte angefangen mit Johannes Markus. Wo ist das? Und der Wasserträger hat ihn hingebracht und hingeführt zu diesem Haus. Wo ist das, wo du zubereitet hast? Und da war ein Ledersessel, verstehst du, und alles schon gedeckt. Der hat schon Jesus erwartet, ohne dass er wusste, dass Jesus gerade zu ihm kommen wollte. Aber du siehst, dass im Geist schon alles vorbereitet, passiert. So arbeitet Gott. Gott entschädigt dich für, und gibt dir diesen Wert wieder zurück für dein Opfer, was du dem Herrn gibst und dem Herrn gegeben hast. Es ist nicht umsonst und die Sache ist nicht vergeblich. Wer nur auf irdische Güter setzt, der verliert letztendlich und denkt, der Erfolg, der Segen und so weiter, ich muss wirtschaften. Nein, lass Gott arbeiten, lass in der Ewigkeit, denn du nimmst nichts mit. Der reiche Kornbauer denkt an seine Geschichte und, oh Herr, und ich werde große Scheunen bauen und ich werde das und das vergrößern. Und dann sagt der Herr, und was wird es sein, was du bereitet hast? Kennst du Gott wirklich? Lebst du für die richtigen Werte? Investierst du dein Leben in die richtige Sache? Legst du dein Leben auf dem Altar, da wo es richtig geopfert wird? Oder verprasst du dein Leben für nichts und gar nichts und opferst dafür das Vaterland, für deine Kirche oder für Jesus? Weißt du, so viele Pastoren, so viele Prediger, die arbeiten für die Gemeinde, für irgendeine Institution, eine Organisation, aber sie arbeiten nicht für Jesus. Und dann sind sie ausgelaugt und ausgebrannt. Die meisten Christen leben für sich selbst, für ihre Familien, für ihr Vermögen, für ihre eigenen Vorteile. Und dann sind sie geschockt, dass sie das Ziel verfehlen. War das wirklich alles? Thema verfehlt. Du kannst viel reden. Weißt du, ganz viel sagen, ganz viel glauben. Aber was ist unterm Strich? Weißt du, der Tag X wird kommen, der Tag des Gerichts wird kommen, wir werden alle offenbar werden. Heute mag es vielleicht den Leuten lächerlich erscheinen, was ich sage, und sehr komisch und merkwürdig, aber es wird alles offenbar werden. Der Noah predigte und predigte und predigte 120 Jahre. Er predigte und predigte und predigte und predigte. Und sie haben nicht geachtet, bis die Flut kam. Millionen heute lebender Christen werden aufwachen, so wie die Leute bei Noah aufgewacht sind. Oder in Sodom und Gomorra, als der Lot weg war. Die werden aufwachen, Millionen von Christen. Nicht die Heiden, die lassen wir, die sind uninteressant. Aber die Christen, die glauben. Haben wir nicht an ihn geglaubt? Haben wir der nicht gedient? Haben wir das und so weiter? Sie haben es gehört. Sie sind gewarnt worden, es war ihnen egal. Die meisten Christen heute sind Feinde des Kreuzes, die meisten. Sobald es an ihre Haut geht, an ihren Kragen geht, an ihr Image geht, an ihr Ego geht, an ihrem Ich, an ihrer Persönlichkeit. Ja, der hat mich beleidigt, mich gekränkt, über mich geschwätzt. Was weiß ich, verstehst du? Da musst du durch diesen Sumpf. Viele leben sogar so, obwohl sie wissen, das ist der Wille Gottes, das ist mein Weg, den muss ich gehen. Aber sie leben so, als wenn sie Jesus gar nicht kennen, noch nie was von Jesus gehört hätten. Sie haben nie was mit ihm zu tun gehabt. Ich kenne diesen Menschen nicht, verstehst du? Petrus hat nichts Falsches gemacht. So hatte Jesus nicht gekannt. Der sich binden lässt, Dornenkrone aufsetzen lässt, Ohrfeigen sich verpassen lässt, sich anspucken lässt. So hatte Jesus nicht gekannt. Er hat den starken Jesus gekannt. Den heilenden Jesus, den befreienden Jesus. Und wir verleugnen Jesus auch, wenn wir nicht den Weg Jesu gehen. Ich kenne euch nicht. Ihr habt nie was mit mir zu tun gehabt. Die meisten Christen folgen einer Lüge. Verstehst du? Folgen einer Lüge. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, sagt der Herr. Du bist lauwarm, wenn überhaupt. Und ich will dich aus meinem Mund speien. Schau, die ganzen Gemeinden, verstehst du, die haben wunderbar angefangen. Sie haben ein Erlebnis gehabt. Sie wurden gegründet wahrscheinlich vom Apostel Paulus oder Johannes. Und diese Gemeinden sind alle abgeflacht. Simon von Kyrene hat das Kreuz Jesu getragen. Der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Man lernt Jesus nur unterm Kreuz kennen, wie er wirklich ist. Den Menschen kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wovon du redest, Mädel. Hör doch auf mit diesem Blödsinn. Du bist auch ein Galiläer. Ja, 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 aber bitte, lass mich in Ruhe. Wir wollen in Ruhe gelassen werden, wenn es um Jesus geht. Diesen Jesus, den wir nicht kennen, so kenne ich den Menschen nicht. Weißt du, da passieren keine sichtbaren Wunder bei der Kreuzigung. Kein einziges Wunder. Da ist nicht Wasser in Wein mehr verwandelt worden, da ist Wasser in Blut verwandelt worden. Weißt du, da steigt er nicht mal vom Kreuz runter, der gute Mann. Da keine Schauwunder. Da ist nichts mehr Spektakuläres, Großartiges. Kennst du so einen Jesus, der keine Wunder mehr tut? Und kannst du damit leben, ohne Jesus, der Wunder tut, der dich nicht befreit? Das ist, der nehme sein Kreuz täglich auf sich. Weißt du, was das Kreuz ist? Abtöten und Verzicht. Ertragen und erdulden. Unschuldig leiden. Wer macht das schon freiwillig? Für die Nachfolge sagt Jesus, nehmt mich als Vorbild. Teilt mein Leben. Teilt meine Entscheidungen. Sagt mir, was ihr wollt und ob ich da mitmachen kann. Lasst euch korrigieren von mir. Nur in der Nachfolge Jesu lernst du Jesus kennen. Sonst nicht. Wenn du mit ihm zusammen auf dem Weg bist und die Ehren ausraufst und da nichts da ist. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sagt der Herr. Und es verwandelt werden. Unser Heil liegt nur im Kreuz, ihr Brüder und Schwestern. Das Vergängliche wird durch das Geistliche, das Ewige überkleidet und wird überwunden durch das Göttliche in mir. Plötzlich wird da verändert. Hast du Jesus begriffen? Paulus sagt, ich möchte ihn begreifen. Diesen Jesus. Ihm geht es genauso wie dem Petrus. Ich habe den Menschen, kenne den Menschen gar nicht. Ich möchte noch mehr Jesus begreifen, wie er wirklich ist. Gott wird in der Schwachheit erlebt, in der Unmachtlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit. Dort wird Jesus erlebt. Vergiss deine ganzen Ideale, die kannst du sowieso nicht verwirklichen. Die mögen noch so gut sein. Weißt du, Weltverbesserer, Weltveränderer. Gott hat einen anderen Weg für die Verwirklichung deines Lebens. Wenn er dich verändert, hat er eine ganze Welt verändert. Deine Welt nämlich. Und wenn du verändert wirst und ich verändert werden und die verändert werden und so Stück für Stück, da ist bald Weltveränderung da. Wenn du mit Gott wandelst, dann wirst du Dinge erleben, es kommt alles ganz anders, als ich gedacht habe. Kommt anders, als sie gedacht haben. Deshalb sei ein Realist. Es kommt alles anders, als du gedacht hast, als du in der Bibel gelesen hast. Wo sind die alten Wunder? Du wirst die Wunder schon erleben, glaub mir das. Aber zuerst kommst du aus dem Staunen gar nicht raus. Wie zuerst mal abwärts geht, in die Grube geht, in die Tiefe. Die meisten leben für falsche Ideale und wundern sich, dass sie keinen Erfolg haben. Weißt du, die wollen eine rasche Karriere machen, so Bilderbuch, schnell wie ein Komet, wie eine Rakete nach oben schießen. Sie wollen eine gute Gesundheit haben und alles Mögliche. Sie leben für das Ego und für ihre Selbstverwirklichung und Selbstbehauptung. Oh, dass ich anerkannt werde, dass aus mir was wird. Eigentlich, wenn du mit Jesus lebst, ich muss dir genau das Gegenteil sagen, aus dir wird gar nichts mehr. In aller Liebe. Zuerst einmal, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist die Predigt von Johannes, dem Täufer. Die meisten Leute konzentrieren sich auf diesseits. Das ist der breite Weg. Oh, das nimmt man noch mit und das kann ich noch mehr leisten. In Lukas 9 sagt Jesus, und der breite Weg ist ja der Pfad des Todes. Denn wer sein Leben retten will, der wird sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Und weiter heißt es dann, Jesus macht uns nichts vor. Und er sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es? Jesus meint ehrlich mit uns und er will uns retten. Und Rettung ist was anderes. Du musst hier raus und dorthin. Verändert, verschoben werden. Und Jesus enthüllt uns das Geheimnis des Lebens, indem er sagt, der verleugne sich selbst. Harte Worte, aber wegweisende Worte. Jesus schleimt nicht, bietet sich nicht an, oh, bitte sei doch so nett und folg mir nach. Kannst machen, wenn du willst und musst nicht. Ich lege keinen Wert drauf, sagt der Herr. Wer mir aber nachfolgen will, er schmeichelt nicht, kitzelt uns nicht an die Ohren. Also, bitte, 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 ich brauche dich. Wenn du nicht Jesus nachfolgst, 10 andere werden kommen. Er ist nicht auf uns angewiesen, nicht auf mich, auf niemand. Wenn jemand mir nachfolgen will, überhaupt, keiner muss es. Es liegt ja in unserem Interesse, ob wir ihm folgen oder nicht. Jesu Worte sind ziemlich hart, Brüder und Schwestern. Der Weg ist schmal und jeder Schritt ist schwierig und kompliziert, fast unmöglich. Da kommen die Enthusiasten nicht weit. Weißt du, wenn Gott uns nicht Gnade schenkt, wir werden es nicht schaffen. Wir brauchen die Gnade Gottes, jeden Schritt, tipp, 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 bis wir dort ankommen. Weißt du, ohne Ernsthaftigkeit, allein auf mich gestellt, werde ich es nicht schaffen. Und ich bin Gott dankbar für die Gnade. Und deshalb sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Mach da nicht so viel Zirkus. Bet da nicht so viel. Herr, nimm das weg. Bitte, bitte, zieh mal diesen Stachel da hinten raus. lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist der schmale Weg. Gott muss in uns und an uns wirken. Er muss uns das Wollen und das Vollbringen schenken, sonst klappt die Sache nicht. Die einzige Frau, die am Kreuz blieb, ist die Maria, die Mutter Jesu. Sie blieb bis zum Schluss am Kreuz. Es war ihr Sohn, aber sie hat es ausgehalten. Und ein Schwert wird durch deine Seele gehen, hat der Herr gesagt. Oder der Engel. Und sie hat es ausgehalten. Unser Sieg hängt von unserer Weihe und unserer Hingabe an Gott. Davon hängt unser Sieg, unser Erfolg. Und sie blieb am Kreuz bis zum Schluss. Und mit der Hingabe steht und fällt unser ganzes geistliches Leben. Der folge mir nach. In Versuchungen, in Anfechtungen. Der Heilige Geist will uns beistehen. Lass dir an der Gnade Gottes genügen. Mach nicht so viel rum. Das, was von Gott bestimmt ist, das kommt, muss kommen, das kannst du nicht vermeiden, kann ich nicht vermeiden, kannst beten, so viel du willst. Es gibt Dinge, die auf unser Leben zugeschnitten sind, maßgeschneidert. Danke einfach, danken ist triumphieren, sag danke Herr, du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Das ist der schmale Weg, mach's nicht so viel rum. Lasst uns einfach diese Dinge aus der Hand Gottes nehmen. So wie Paulus sagt in Philipper 4, Vers 13, noch ganz schnell, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles. Ich kann vergeben, ich kann vergessen, ich kann lieben, ich kann glauben, ich kann reinbleiben, ich kann überwinden, ich kann geben, ich kann opfern, ich kann mich, ja, ich kann alles, weil er mich mächtig macht, mich fähig macht. Ich kann die zweite Meile gehen, wenn es sein muss, und der dritte auch noch dazu. Er wirkt in mir das Wollen und das Vollbringen. Kenn dich Jesus, kennst du ihn, seid ihr alte Bekannten, die euch schon von lange her kennt, von der Schule, vom Kindergarten. Bevor du warst, war ich, sagt der Herr Jesus, so kennen wir uns schon aus langer alter Zeit. Wirkt in dir diese Auferstehungskraft, wirkt das gleiche Leben in dir, das in Jesus gewirkt hat, wirkt dieselbe Kraft. Das, was der Auferstandene kann, das kannst du. Auch durch die Gnade Gottes. Du kannst zwar nicht durch verschlossene Türen durch die Wand gehen, das konnte der Herr Jesus, aber du kannst mit Gott kommunizieren. Du kannst dich aufschwingen zum Thron Gottes durch den Heiligen Geist, was der Auferstandene konnte. Du kannst mit Jesus versetzt werden an himmlische Örter. Du kannst denselben Geist empfangen, den Jesus empfangen hatte. Den gleichen Charakter entwickeln, den Jesus hatte. Du kannst nicht durch die Wand mit dem Kopf gehen. Das kannst du nicht. Das konnte nur der Heiland. So, aber wir sind jetzt dran, ihm gleich zu werden. Und zwar in allen Stücken, außer durch die Wand zu gehen. Da rennen wir uns den Kopf ein. Und Gott will nicht, dass wir uns in den Schädel einrennen. Gott will uns führen und leiten und uns manchmal umleiten und umführen und dahin führen. Lass uns aufstehen und lass uns beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist und dass du uns hilfst, deinen Weg zu gehen und dass du uns hilfst, deine Werke zu tun und dass du uns hilfst, Herr, dich zu kennen von Anfang an, deinen Weg zu gehen von Anfang an, Herr Jesus, dass wir dich kennenlernen. Danke, Herr Jesus, dass du das tust. Preis dem Herrn. Noch eine kleine Geschichte noch nebenbei. Ein Schwerkranker lag im Sterben, der Arzt kommt rein, also nicht der Arzt, der ist im Krankenhaus und der liegt dort und liegt im Sterben. Und dann sagt der Schwerkranke, mir ist so bang, ich weiß nicht, wie es geht, Herr Doktor, wie geht's mit uns weiter, wenn wir gestorben sind? Und dann sagt der Doktor, ich weiß es auch nicht, sagt der Arzt, also Sie wissen es auch nicht und Sie sind Arzt, ja, ich weiß nicht. Und dann geht die Tür auf und da kommt der Hund von diesem Herrchen. Und der Hund geht schnurstracks an alle Leute vorbei auf das Herrchen zu und steht zum Herrchen und grüßt das Herrchen und so weiter. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, der Hund kennt seinen Herrn. Und wenn Sie Ihren Herrn kennen, dann wissen Sie, wo Sie hingehen, zu Ihrem Herrn. Kennen Sie den Herrn. Und deshalb ist so wichtig, kennen wir unseren Herrn Jesus Christus. Gott möge uns segnen.